Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Und nach einer 1,5-wöchigen Pause, nach unserer großen 150. Geburtstagsfolge, dem Jubiläum mit Daniel Abt, sind wir zurück auf dem Weg in Richtung 1000 oder so. Ich weiß ja auch nicht. Mit mir dabei der Tobi, der andere.
Hallo zusammen.
Wie geht's dir, Tobi? Erzähl mal.
Boah, mir geht's prima. Das Wetter ist schön. Ich habe Feierabend und kann jetzt ein bisschen Podcast machen.
Es gibt nichts Schöneres als gutes Wetter und Feierabend. Das ist meine Lieblingskombination von Gegebenheiten. Ist einfach schön. Ist das Wetter bei dir auch so gut? Also so sonnig? Also gut, hast du ja schon gesagt, aber so sonnig und heiß und Sommerwetter?
Auf jeden Fall. 23 Grad und Sonnenschein.
Bombe. Ich habe heute schon das erste Mal eine kurze Hose angezogen. Ist einfach schön. Einfach nur schön. So, wir wollen aber heute nicht nur über das schöne sommerliche Sommerwetter reden, sondern auch über die Formel E. Ist ja ein normaler E-Pod wieder. Und in der Formel E ist in der letzten Zeit eine ganze Menge passiert. Und über all das, was in den letzten Tagen so geschehen ist, wollen wir heute mal quatschen. Allen voran eine Aussage, die mich überrascht hat, ehrlich gesagt, vom BMW-Vorstand bzw. Vorstandsmitglied Klaus Fröhlich. Der hat nämlich gesagt, oder das Königsklassenpotenzial der Formel E angezweifelt, hat gesagt, ich sehe das etwas anders. Der Grund, warum mich das verwundert hat, ist, BMW ist ja schon seit bestimmt 3 Jahren dabei in der Formel E. Gut, als Werksteam erst seit letztem Jahr, und das ist jetzt die zweite Saison von BMW, aber trotzdem sind die schon eine ganze Weile dabei. Tobi, du weißt mehr. Warum zweifelt der das Potenzial der Formel E an, der Fröhlich?
Ja, zuerst einmal auf die 3 Jahre, die du geschätzt hast, kannst du nochmal knapp 3 Jahre draufrechnen, denn BMW ist tatsächlich seit 2014 in der Formel E engagiert, als offizieller Vehicle-Partner. Das heißt, man stellt das Safety-Car und das Medical-Car und auch das Rennleiter-Fahrzeug bereits seit der allerersten Saison, seit dem allerersten Rennen in Peking damals schon. Wer ist Klaus Fröhlich? Wie du schon sagtest, er gehört zum Vorstand, er ist da quasi Chef der Entwicklung bei BMW. Daten, 59 Jahre alt, Diplom-Ingenieur, Maschinenbau hat er studiert und ist seit mittlerweile 33 Jahren in verschiedenen Positionen für BMW tätig. Und die Aussage, die du eben zitiert hast, die stammt aus einem Interview, das er in der Süddeutschen Zeitung, veröffentlicht wurde. Er hat das begründet, und zwar ist für ihn die Formel E kein klassischer Rennsport, sondern es ist quasi Entertainment, was an die urbane und nicht per se motorsportaffine Bevölkerung gerichtet ist. Was ja auch ein Stück weit stimmt, ja. Formel E ist halt nicht, ich sag mal, das Nonplusultra für die langjährigen Fans des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring zum Beispiel, die da eine ganze Woche kampieren. Die werden sich nicht von heute auf morgen mit der Formel E als Vorzeigeserie für den Motorsport identifizieren, sondern das ist ja ganz klar ein Teil des Formel E-Konzeptes, dass man den Motorsport auch in die Städte bringen will, zu Leuten, die sonst gar keinen so großen Bezug zu dem Motorsport haben. Ja. Hat natürlich dann auch Nachteile, das Konzept, da haben wir ja auch schon diverse Mal drüber berichtet. Zum Beispiel in der Stadt gibt's auch Leute, die da wohnen oder arbeiten. Und so ein Rennen, das trifft nicht immer auf Begeisterung bei allen, die, die Straßen, die fürs Rennen benutzt werden, ansonsten für andere Zwecke nutzen. Ja, da möchte ich jetzt hier nur mal als Beispiel Montreal nennen. Wo es da sogar ein großes Politikum wurde, aber auch Bern, Zürich, London im Battersea Park hat die Formel E auch nur 2 statt 3 Jahre fahren dürfen, und so weit weg müssen wir gar nicht gucken, auch in Berlin, man mag es kaum glauben, ist es ein großes Thema gewesen, als tatsächlich in Saison 2 mal nicht auf dem Flughafen Tempelhof, sondern auf der Karl-Marx-Allee gefahren wurde. Und da haben sich ja auch anschließend diverse Leute dafür eingesetzt, dass das nicht nochmal wiederholt wird.
Ich erinnere mich da an so ein schönes Graffiti auf der Streckenmauer, so E-Autorennen, warum irgendwie, hat da jemand hingeschrieben gehabt. Das fand ich sehr lustig.
Ja, ist wie gesagt,
ist halt so.
Wir, die wir ja auch grundsätzlich den Motorsport als was Positives wahrnehmen und empfinden und auch lange Zeit schon kennen und schätzen, sehen das vielleicht etwas anders als ja Leute, die da auf einmal eine Woche lang nicht mehr den gewohnten Weg zur Arbeit nehmen können, weil da Betonbarrieren aufgebaut sind, weil da ein Autorennen stattfindet.
Mhm.
Ja. Gut, es wie gesagt, ist da natürlich ein Nachteil des Konzeptes, der auch schon in mehreren Städten zu Problemen geführt hat. Und ich glaube, das Thema werden wir auch, solange die Formel E in Stadtzentren fahren wird, nie wieder komplett loswerden. Aber der gute Herr Fröhlich hat noch andere Sachen gesagt. Nämlich hat er die Coronavirus-Krise als großen Risiko für den gesamten Motorsport adressiert, sage ich mal. Ja, er sagte nämlich, dass er glaubt, dass es eine Bereinigung geben wird durch die Krise der Automobilindustrie, die jetzt ja gerade ihren Lauf nimmt. Und ohne die Industrie gibt es keinen Motorsport. Stimmt natürlich, ja, stimmt im Endeffekt natürlich auch, wenn man den Motorsport, sage ich mal, auf großes Werkengagements beschränkt. Auf der anderen Seite, gerade im Breitensport, glaube ich, würde Motorsport auch weiterhin eine Chance haben, auch wenn sich sämtliche Hersteller nicht mehr bereit erklären, groß in den Motorsport zu investieren und da auch, ich sag mal, das Marketing entsprechend anzustreben. Ja. Ausblick hat er dann auch noch gegeben. Und zwar, das Thema Nachhaltigkeit ist auch für ihn durchaus von Bedeutung. Das müsste adressiert werden, ansonsten hat der Motorsport keinen Bestand mehr, wird er da zitiert. Ja, und zusätzlich hat er dann auch noch gesagt, dass für ihn eminent wichtig ist, dass auch eine Integration von Simracing in den Motorsport stattfindet.
Interessante Vorschläge. Also ich finde den Gedanken, den habe ich auch schon häufiger gehabt. Wie geht Motorsport generell nach Corona weiter? Da hat Lukas de Grassi auch einen Blogbeitrag geschrieben bei unseren Kollegen von Autosport, den ich ganz interessant fand. Er meinte nämlich, war das de Grassi oder war das Agak? Die haben quasi den gleichen Gedanken gehabt. Die haben beide gesagt, nach Corona wird Motorsport auf keinen Fall so weitergehen wie vorher oder sollte es zumindest nicht. Denn wenn wir jetzt sowieso bedenken, dass die Automobilindustrie sich früher oder später Richtung Elektro entwickeln wird und jetzt alle ihre Budgets zusammenkürzen müssen, dann werden die Hersteller sagen, entweder machen wir Elektro oder Hybrid, also Formel E oder WEC oder halt gar nichts mehr. Das wird sicherlich nicht sofort passieren, aber ich finde den Gedanken ganz interessant. Mit einem blutenden Herz natürlich, weil ich bin ein leidenschaftlicher Motorsport-Fan, aber ich weiß nicht, ob ich dem Herrn Fröhlich vielleicht nicht sogar zustimme, dass wir nach Corona vielleicht eine Zusammenkürzung von dem breiten Motorsportangebot sehen, was wir bisher haben. Was glaubst denn du dazu?
Da ist zumindest in Teilen von auszugehen. Wir haben es ja jetzt schon gesehen bei der DTM. Die Entwicklung geht ja schon in die Richtung. Mit dem Mercedes-Ausstieg hat es angefangen. Das kurze Gastspiel von Aston Martin, das nicht von Erfolg gekrönt war. Und dann jetzt auch noch der Audi-Ausstieg, der Ende diesen Jahres erfolgen soll. Da wird es, denke ich mal, schwierig, die Rennserie dann auch im nächsten Jahr noch Rennen fahren zu sehen. Ja, vielleicht sehen wir das aber auch ein bisschen alles zu schwarz im Moment. Vielleicht tun sich da noch ein paar Türen auf und wir werden auch 2021 an der DTM haben. Ja, aber das ist ja im Endeffekt nur eine Serie von vielen, auch wenn es natürlich eine relativ große ist. Kann mich erinnern, VW hat es zum Beispiel bekannt gegeben, schon vor einiger Zeit, längst vor Corona, dass man auch keine Kunden Motorsportfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr produzieren wird. Ja, das ist natürlich auch, ich sag mal, im Breitensport ein gewisses Thema. Mercedes hat angekündigt, überhaupt keine Verbrennungsmotoren mehr weiterzuentwickeln. Ja, sind Beispiele ohne Ende, wo wir sagen, wo wir sehen, dass es für den Motorsport grundsätzlich auf jeden Fall schwieriger werden wird in Zukunft. Ja, wie viele Serien, wie viele Rennstrecken es dann in Zukunft noch weiterhin geben wird, das kann zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen, aber ich denke, dass da eine Konsolidierung auf jeden Fall stattfinden wird und auch muss.
Eine Serie, die es im nächsten Jahr schon nicht mehr geben wird, ist leider auch eine, die im Formel-E-Rahmenprogramm fährt. Heute, während wir das aufnehmen, am Montagnachmittag, kam eine große Mitteilung. Die E-Trophy wird eingestellt. Das ist die Serie, die damals 2018, noch gar nicht so lange her eigentlich, in Saudi-Arabien debütiert hat. Zusammen mit dem Gen 2 Formel-E-Auto. Dann sind die eine Saison gefahren. Sergio Jimenez ist da. Wobei, das war zu spanisch ausgesprochen. Das ist ein Brasilianer. Ich weiß nicht, wie man Sergio Jimenez auf Portugiesisch ausspricht am besten. Aber der hat die Meisterschaft in Saison 1 geholt. Das war eben die große Formel-E-Support-Serie mit den großen I-Pace-Schiffen und den Rennen im Rahmenprogramm. Tja, und jetzt nach der Saison 2019-20, die aktuelle, wird die Meisterschaft eingestellt. Das ist das letzte Jahr der Jaguar I-Pace E-Trophy. Und der Grund, na, den hat Tobi gerade eben schon erklärt, Corona. Jaguar muss sparen und vom Vernehmen her ist vor allem die Corona-Krise ein Grund dafür, dass Jaguar nach dieser Saison nicht mehr mit der E-Trophy weitermachen wird. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht irgendjemand anderes diesen Titel der E-Trophy übernimmt. Ich meine, Porsche Taycan, es gibt ja verschiedenste Elektrofahrzeuge. Ich würde ja auch, vielleicht kann man dann die Electric Production Car Series wiederbeleben und mit dem Defibrillator zurückholen und in die Formel E stecken oder so, keine Ahnung. Fakt ist jedenfalls, es wird keine Jaguar E-Trophy mehr geben. Und vermutlich für den Anfang auch keine andere E-Trophy mehr. Schade eigentlich, ne? Das war die erste große Formel-E-Rahmenserie. So ein bisschen, man hatte, naja, zumindest vom Konzept her ist es ähnlich wie im Rahmen der Formel 1, die Formel 2 und Formel 3 fährt und der Porsche Carrera Cup. So ein bisschen so war das in der Formel-E auch mit der E-Trophy. Aber wirklich erfolgreich war die Serie nach meinem Empfinden auch nie, Tobi, oder? Es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, das die Pläne am Anfang sahen gut aus, aber das Konzept selber ist nie so richtig ans Laufen gekommen. Man ging ja ursprünglich davon aus, irgendwann im Laufe von Saison 1 mal ein volles Fahrerfeld von 20 Fahrzeugen zu haben. Ich glaube, wir hatten maximal 12 Fahrzeuge hatten wir dabei und dann natürlich auch noch unterteilt in Profi- und Amateurfahrer. Das heißt, maximal waren 7 Fahrer, die in einer Klasse angetreten sind. Das ist natürlich schon überschaubar und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf den engen Straßenkursen, die in der Formel E überwiegend gefahren werden, ist ein Jaguar I-Pace Schiff, du hast es eben so genannt, mit knapp 2 Tonnen Leergewicht, etwas über 2 Metern Breite und 4,60 Meter Länge, glaube ich. Natürlich auch nicht das Fahrzeug, das per se den interessantesten Motorsport verspricht. Ja, da diese zweite Saison hat etwas mehr es hat etwas mehr Pep reingebracht, dass man auch einen Attack-Mode eingeführt hat. Ja, das muss man definitiv sagen. Die Rennen kann man sich definitiv jetzt besser ansehen als in Saison 1. Aber wie gesagt, gerade in Saison 1, in Paris zum Beispiel erinnere ich mich, das war, wie Formel 1 früher bis Mitte der 2000er Jahre, an der Perlenkette aufgereiht und Überholmanöver konnte man im Rennen an einer Hand abzählen. Also wie gesagt, viel passiert ist da nicht, was natürlich, nicht an den Fahrern lag, sondern halt dem Umstand geschuldet war, wie ich schon sagte, dass die Strecken und die Fahrzeuge für spannendes Racing nicht gut geeignet waren in Kombination miteinander.
Es sind halt SUVs am Ende des Tages, ne? Auch wenn sie elektrisch sind, aber es sind halt SUVs und mit denen lässt sich halt auf engen Straßenkursen schweren Autorennen austragen. Das ist ja beim Carrera Cup bei der Formel 1 in Monaco schon immer haarig, wo ich denke, passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Andersrum argumentiert, braucht man dann auch kein GT-Rennen in Macau. Da klappt das ja auch. Aber naja, so ein GT3-Auto ist halt was anderes als ein I-Pace. Und
ja, definitiv.
Schade ist es. Schade ist es. Ich hätte sie gern noch weiter gesehen. Es gab zumindest eine gute Grundlage, die Jaguar sich jetzt aufgebaut hatte. Es war vielleicht absehbar, dass das jetzt nicht für die nächsten, fürs nächste Jahrhundert war, die Serie. Aber das war halt schön, so eine Rahmenserie zu haben. Und auch für die Fans an der Strecke, wenn man die quietschenden Bremsen ausgehalten hat, dann war das schon schön, auch mal ein Rennprogramm zu sehen, abseits der Formel E, wenn dann halt eben zwischen Qualifying und Rennen 3 Stunden Pause ist. Dann kann man sich zwar im E-Village vergnügen, aber das hat man halt auch schon zwischen den freien Trainings gemacht. Das war immer ganz nett, dann noch eine E-Trophy da fahren zu sehen. Naja, vielleicht gibt es sie irgendwann anders mit einem anderen Auto. Who knows? Ja.
Definitiv. Also noch das, gerade für die Fans, die an der Strecke sind, auf der Tribüne sitzen, tut mir das auch schon richtig leid, dass die Track-Action jetzt dann doch wieder deutlich weniger wird. Man hat halt nur die zwei freien Trainings, das Qualifying, die Superpole und dann das Rennen und ja, mehr passiert, bis auf ein paar Demofahrten auf der Strecke nicht. Und da war es für die Fans vor Ort auf jeden Fall ganz gut, dann noch ein bisschen mehr Action zu sehen. Aber es ist, wie du sagst, vielleicht fällt den Formel E Verantwortlichen ja irgendwas ein, womit man diese sich auftunde Lücke dann jetzt stopfen kann.
Ich habe gerade überlegt, das ist meines Wissens nach die erste Rennserie, die wegen Corona nicht mehr stattfinden wird und quasi nicht pleite ist, aber halt kündigt wird. Fällt dir noch eine andere Serie ein, die nicht mehr fährt, also auch langfristig nicht mehr fährt, nicht nur übergangsweise?
Soweit ich weiß, bislang noch nichts angekündigt worden. Übergangsweise wird ja die Moto E ausgesetzt, auch ja. Wegen Corona, ja, das aber da ist, wie gesagt, nur die Rede davon, dass man auf die Art und Weise, dass die Anzahl des Personals vor Ort reduzieren will, um die Rennen für die klassischen Motorräder stattfinden lassen zu können. Aber nee, ich wüsste jetzt keine Rennserie, die tatsächlich komplett eingestellt worden ist, deshalb.
Na gut, wir warten wohl ab. Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine zweite E-Trophy. Bye bye Jaguar I-Pace an der Stelle. Wir reden bestimmt noch mal irgendwann über die E-Trophy in irgendeinem Rückblick zur Formel E oder sowas und vielleicht auch noch in diesem Jahr in einem E-Pod, keine Ahnung. Aber vorerst wird es kein, also natürlich reden wir noch, guck mal, habe ich mich selber noch aufgefangen hier. Natürlich reden wir über die E-Trophy, weil die fahren die Saison ja noch. Ich habe jetzt gerade getan, als wär die Serie jetzt einfach futsch für immer, ab sofort, aber die fahren ja die Saison noch zu Ende. Also reden wir über die E-Trophy, ganz sicher dieses Jahr nochmal. Aber nächstes Jahr halt nicht mehr. Worüber wir jetzt reden, ist wieder ein Formel-E-Thema. Das hat nichts mit Jaguar zu tun, sondern vielmehr mit Mahindra. Wir haben in der letzten Woche mit Mahindra-Pilot Pascal Wehrlein reden dürfen, beziehungsweise unser liebster Timo. Und der hat mit Wehrlein gesprochen über diverse Dinge, über Sim-Racing zum Beispiel, wie er seine Zeit vertreibt momentan. Ganz viel Call of Duty zockt er anscheinend. Lesenswertes Interview, absolut. Und er hat auch mit ihm geredet über seine aktuelle Performance in der Formel E Saison 6. Tobi, wie würdest du jetzt so schätzen, hat Wehrlein sich geäußert? Oder vielleicht nicht, wie würdest du schätzen, wie Wehrlein sich geäußert hat, sondern wie würdest du dich äußern? Wie siehst du Mahindra in diesem Jahr bisher?
Also, ich sehe Mahindra und speziell Wehrlein bei der Race at Home Challenge deutlich besser als auf der echten Strecke.
Ja, finde ich gut. Guter Vergleich. Performance-mäßig ist jetzt nicht so sahnig bei denen, ne? So Platz 10 von 12 in der Teamwertung. Wir haben natürlich auch erst, naja, wir wissen gar nicht, wie viel der Saison hinter uns, aber ich sage jetzt mal grob die Hälfte werden wir schon hinter uns haben. Da ist natürlich noch was zu holen und es gibt noch Punkte zu sammeln. Aber in den ersten Rennen hat Mahindra mit irgendwas immer zu kämpfen gehabt. Irgendwas war immer. Und was immer war, das verrät Pascal uns am besten einfach selber. Hört mal hin.
Der Anfang war nicht gut. Wir hatten viele Probleme, vor allem auf der Getriebeseite. Haben ja dann in Mexiko kleine Details geändert, haben dafür eine große Strafe bekommen, was schade ist, weil gerade an dem Wochenende hatte ich ein gutes Qualifying mit Platz 3 und dann mussten wir vom letzten Platz starten und haben noch eine Durchfahrtsstrafe gekriegt on top. Ja, und bis dahin, also die ersten 3-4 Rennen, haben wir ja viele Probleme gehabt dadurch. Ich glaube, das beste Ergebnis war ein 4. Platz. Und dann ja, kam das ganze, die ganze Corona-Situation.
Ihr wart ja in Mexiko dann im Rennen, aber trotzdem verdammt schnell. Hat das mit diesen Änderungen zu tun gehabt, die ihr da vorher vorgenommen habt?
Teilweise auch, ja. Hauptsächlich waren die für die Standfestigkeit, weil uns sind viele Getriebe kaputt gegangen. Ja.
Ach so.
Aber klar, wenn man ein standfesteres Auto hat, dann überträgt sich das automatisch auch auf die Performance.
Mhm. Wie bewertest du denn deine persönliche Leistung bisher in den 5 Rennen, die wir jetzt bisher gehabt haben?
Ehrlich gesagt finde ich, dass nicht viel mehr möglich war. Ich glaube, ich habe jetzt 14 oder 15 Punkte. Ich weiß es nicht, musst du nochmal nachschauen dann. Und den einzigsten Vergleich, den man wirklich immer realistisch ziehen kann, ist zu seinem Teamkollege. Da liege ich deutlich vorne. Ja, ansonsten klar, wenn man nur auf das Ergebnis schaut, wo wir in der Tabelle stehen, ist das nicht besonders gut. Ich glaube, irgendwo um Platz 12 oder 15. Ich weiß es nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht da, wo wir sein wollen und auch nicht da, wo wir es verdient hätten zu sein. Aber klar, die ersten Rennen sind jetzt alle so ein bisschen überschattet durch die Probleme, die wir hatten. Ich glaube, wenn wir noch ein paar Rennen fahren, dann sieht es anders aus.
14 Punkte sind es, Pascal. 14 Punkte, Platz 14 in der Fahrerwertung. Wir haben das nochmal nachgeschlagen für dich. Ja, das ist irgendwie so Story of his life in der Formel E zumindest bisher, ne? Es ging immer, war eine Berg- und Talfahrt bisher, sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr. Das hat er mir auch mal gesagt. Das ist einfach abhängig von der Strecke. Mal fahren die nach Paris und fühlen sich super wohl und das Auto geht richtig ab. Und dann fahren die aber nach Berlin und dann geht gar nichts mehr plötzlich. Und letztes Jahr wussten sie nicht, woran das lag. Und dieses Jahr habe ich nicht den Eindruck, dass sie viel weiser sind. Immerhin bringt das Getriebe, das neue seit Mexiko, jetzt ein bisschen mehr Zuverlässigkeit rein, wie es klingt. Aber so wirklich Mut habe ich jetzt nicht nach dem Interview. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
Nee, das klang irgendwie, nicht so, als wenn jetzt wirklich klar wäre, woran es liegt und was man tatsächlich auch besser machen könnte, um dann performanter zu sein, um dann tatsächlich auch wieder wie letzte Saison schon um Siege mitkämpfen zu können. Ne, da ist ja, hatte er in Mexiko um ein Haar gewonnen. Wenn nicht die Energie ausgegangen wäre kurz vor Ziel. In dem dramatischen Foto, finde ich. In Santiago ist er Zweiter geworden, war auch nah dran am Rennsieger und hatte dann, glaube ich, in der letzten Runde Probleme mit der Batterietemperatur. Ja, ist dann noch weiter zurückgefallen, aber auf Platz 2 geblieben. Wie gesagt, letztes Jahr in Paris im Qualifying ganz gut gewesen, aber dann wegen zu niedrigem Reifendruck ans Ende des Feldes verschoben. Es ist, ich glaube, gerade auf eine Runde ist Pascal Wehrlein dann ziemlich schnell im Mahindra. Da macht ihm kaum jemand was vor. Im Rennen läuft es dann aus unterschiedlichsten Gründen, aber nicht. Zum einen, wie er schon sagte, gab es bei Mahindra Probleme mit Getriebe, dass man da mehrere Defekte hatte. Zum anderen macht er dann aber auch schon mal Fehler. Ich erinnere mich an Monaco letztes Jahr, wo er sich in der ersten Kurve verbremst hat und dann von Platz 2 auf Platz 4 zurückgefallen ist, was ihm da ein weiteres Podium gekostet hat. Aber sag mal, an und für sich sollte er die Performance auf jeden Fall haben, um vorne mitfahren zu können.
Tobi W. läuft zur Höchstform auf. Das wandelnde Lexikon zählte jedes Saisonergebnis aus. Aus dem Kopf, wie ich annehme, wahrscheinlich einfach. Ach, never change. Tja, also meine Güte. Hoffen wir, dass bei Mahindra noch mal ein bisschen Schwung reinkommt. Mein Gefühl, die sind nicht schlecht, aber die anderen sind besser. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich habe nicht das Gefühl, dass Mahindra ganz schlecht ist dieses Jahr. Aber Tachita und BMW sind halt besser. Und
definitiv.
Wenn ein guter Tag kommt, dann hat Mahindra vielleicht trotzdem noch Chancen. Weder wir noch Mahindra wissen, wie es weitergeht. Gut, vielleicht weiß Mahindra inzwischen, wie es weitergeht und die sind schlauer als wir. Irgendwann in den nächsten 3 Monaten wird es wohl wieder ein Rennen geben und dann werden wir gucken, was Mahindra auf die Strecke bringen kann. Natürlich auch mit den Erfahrungen aus dem Rookie-Test von Marrakesch. Das darf man, das habe ich damals schon gesagt, nicht unterschätzen. Die Runden und die Kilometer, die die Teams da sammeln, darf man nicht unterschätzen. Das ist ganz schön viel Mileage, wie der Engländer sagt. Da kann man gute Erfahrungen sammeln. Und jetzt haben die Teams genug Zeit gehabt, um die umzusetzen in praktische Entwicklungen und mal sehen, ob das was bringt, wenn wir wieder Autorennen fahren. Bis wir wieder Autorennen fahren, fahren wir aber erstmal, guck mal, wir kriegen die Überleitung richtig gut hin heute. Bis wir wieder Autorennen fahren, fahren wir aber erstmal am Computerrennen, ne? Die Race at Home Challenge. Tobi, 4. Rennen von 4 ist jetzt rum. Also nee, von 8 ist jetzt rum. 4 sind noch übrig. Halbzeitfazit, wie gefällt's dir bisher?
Es gefällt mir bislang doch ganz gut. Muss natürlich sagen, die Formel E hat auch ein bisschen dazugelernt. Man hat das ja ganz relativ kurzfristig aus dem Boden gestampft, um überhaupt so ein bisschen was zu haben. Und ich finde, die Übertragungen werden von Mal zu Mal besser. Ja, hat man anfangs noch kritisiert, dass man viele Szenen im Rennen verpasst, weil die Kamera halt gerade an irgendeiner anderen Stelle ist. Hat man mittlerweile auch öfter schon mal, dass Wiederholungen eingeblendet werden. Ja, zum Beispiel beim Fahrfehler von Mortara jetzt am Wochenende. Ja, ich denke, man kann sie sich auf jeden Fall mittlerweile ganz gut angucken. Ist natürlich Hammer, dass tatsächlich alle 24 Stammfahrer mit dabei sind, obwohl sich da natürlich auch bemerkbar macht, wie groß die Erfahrungsunterschiede im Sim-Racing sind. Ja, da liegen ja, ich sag mal, zum Teil Welten zwischen den einzelnen Fahrern. Aber bislang denke ich, kann man sich auf jeden Fall sehr gut ansehen.
Ich finde immer ein bisschen schade, dass bisher immer nur 3 Strecken zur Auswahl standen. Ne? Da wurde ja bisher rotiert. Wir hatten ein Testrennen, um alles mal so Richtung, also alle einzunorden. Und dann sind wir da in Monaco gefahren. Dann war Saisonauftakt in Hongkong, das erste offizielle Rennen. Dann Electric Docks, / Leicester, New Jersey, eine fiktive Strecke in einem fiktiven Ort. Dann sind wir jetzt wieder in Monaco gefahren in Woche 3, das erste Mal offiziell und offiziell das 2. Mal in Hongkong schon wieder. Immerhin mit Regen im Qualifying, war auch mal ganz nett zu sehen, weil alle sich natürlich auf trockene Strecke vorbereitet haben und plötzlich hat es geregnet im Qualifying. Das war ganz witzig zu sehen, wie die Fahrer da Probleme kriegen. Aber das größte Manko aus meiner Sicht ist einfach der Mangel an Strecken bisher. Nächstes Rennen könnte es wohl einen neuen Kurs geben. Eventuell ja Mexiko. Das möchte ich jetzt nicht in meine Hand für ins Feuer legen, aber wer mal so ein bisschen durch seinen Steam-Workshop schaut und sich da die Mexiko 2020 Strecke runterlädt, der sieht, da sind die offiziellen Sponsoren an den Wänden. Das ist die neue Strecke. Das ist von denjenigen, die auch alle anderen Formel-E-Strecken, die inoffiziellen, gemoddet haben, wie man ja im Fachjargon sagt. Und da dann allerdings immer auf fiktive Sponsoren gesetzt haben. Super witzig, wie die sich da Wege und Mittel ausdenken, um jetzt nicht hier Urheberrechtsverstöße zu begehen. Da heißt dann der Reifensponsor Micheline oder die große schweizerische Bank heißt dann Julian Bär und so. Ganz witzig, aber diejenigen, die sonst immer die inoffiziellen Sponsoren nutzen, nutzen plötzlich die offiziellen Sponsoren, was ein Indikator sein könnte. Und ich weiß auch von den 2, die für die Strecken verantwortlich zeichnen, dass sie von der Formel E angefragt wurden. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. explizit angekündigt wurde nichts im letzten Livestream. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn wir endlich mal eine vierte Strecke zu Gesicht bekommen würden. Tja, und aber selbst wenn wir das jetzt nächste Woche fahren, dann haben wir immer noch 3 Rennen übrig, wo wir nochmal eine neue Strecke brauchen. Vielleicht fahren wir Monaco einfach irgendwann rückwärts in der Race at Home Challenge. Ich weiß auch nicht. Wäre ja auch mal was Neues. Von der Leistung her der Fahrer, Günther, den muss man am Anfang auf jeden Fall erwähnen, ne? Dominant gefahren in den ersten 2 Saisonläufen. Dann kam Van Dorn irgendwie dazu, der ist richtig schnell, fast sogar schneller als Günther, bringt aber nicht so wirklich Konstanz mit auf die virtuelle Strecke. Und dann kam zuletzt Wehrlein, ne? Das Maß aller Dinge, jetzt 2 Rennen in Folge gewonnen, läuft richtig gut momentan für ihn, zumindest virtuell. Wenn nicht in echt, dann halt am Computer.
Definitiv. Und nachdem anfangs ja alles nach einem Durchmarsch von Max Günther ausgesehen hat, ja, ist jetzt wieder alles offen. Er hat ja sogar die Gesamtführung an Pascal Wehrlein verloren, weil er am Samstag ja auch ausgeschieden ist. Ja, da ist auf jeden Fall Spannung garantiert. Wir haben ja auch mit Mortara einen Fahrer auf der Pole gehabt, den wir da vorne überhaupt nicht erwartet haben. Was heißt, dass das natürlich auch nicht nur zwischen den dreien ausgemacht wird. Ja, von daher vielleicht sehen wir ja auch noch mal einen Sieger in den nächsten Rennen, den wir bislang noch gar nicht auf der Rechnung hatten. Ist auch denkbar.
Mich würde das ja sehr freuen. Macht die Dinge spannend. Und mich würde auch sehr freuen, wenn wir einfach nach Corona einfach weiter so eine E-Sports-Meisterschaft haben. Müssen jetzt nicht mit allen Fahrern sein. Aber für die Simracer ist das einfach cool. Einfach mal näher ranzukommen an die Fahrer. Und so ein, naja, so, wenn jetzt halt keine E-Trophy ist, dann halt E-Sports als Support-Serie. Guck mal, hier, gute Idee eigentlich. Richtig gut. Guck mal, offiziell ist da zwar oft, ist zwar nichts für die Fans an der Strecke, ist halt keine Track-Action, aber dann fährt man einfach eine R-Faktor 2 E-Sports-Meisterschaft im Rahmenprogramm der Formel E. Das wäre doch mal ein Vorschlag.
Eine offizielle E-Sports-Meisterschaft war ja sowieso für dieses Jahr angekündigt.
Stimmt, mit Ghost Vielleicht. Racing.
Okay, ja. Aber wer weiß, wie da die Pläne jetzt sind. Wie gesagt, die ganzen Rennabsagen haben da ja einiges durcheinander gebracht. Und ja, vielleicht sieht die Formel E, dass das jetzt ganz gut funktioniert. Und man wird da zukünftig dann auch weiterhin sowas durchführen. Alternativ kann natürlich sein, dass man zukünftig ein Murmelrennen bei jedem E-Prix sehen wird.
Ja, die haben jetzt auch richtig groß finanzielle Unterstützung bekommen. Bist du ein Fan von John Oliver? Kennst du den?
Nein.
Ah, so ein US-Comedian, also naja, ein britischer Comedian, aber in den USA. Und der macht die Last Week Tonight-Sendung. Und ist begeistert von Sportaktivitäten in Corona und ganz besonders von den Murmelrennen. Und wenn ich es richtig verstanden habe in dem Videozusammenschnitt, den ich heute früh geguckt habe beim Frühstück, dann spendet der $100,000 an den Kanal, an diejenigen, okay, die dann die andere Meisterschaft, also nicht die Formel-E-Murmelmeisterschaft gewinnen, sondern die Marbula One gewinnen. Also der spendet einerseits an den Kanal, dass die laufenden Kosten decken können, und dann, glaube ich, pro Rennsieg sind das 5.000 € an eine gemeinnützige Organisation oder so, und dann nochmal für einen guten Zweck 20.000 für den Meister am Ende oder so. Irgendwie so war das. 100.000 insgesamt. Aber ich drifte ab. Ich wollte eigentlich hinaus zu den Simracern, mit denen ich gesprochen habe vor kurzem. Ist schon ein bisschen her eigentlich. In der Zwischenzeit sind schon 2 Rennen gelaufen. Aber ich habe die gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen für die E-Sports Formel E-Meisterschaft. Wollen sie noch mal Simracing haben? Die Antwort ist relativ eindeutig ausgefallen. Und dann erzählen sie auch noch, was sie besonders cool finden der Race at Home Challenge. Wir hören jetzt Lukas Müller, Mahindra-Fahrer, Rennsieger vom letzten
Bester Mann.
Vom letzten Lauf in Hongkong. Tobi ist ein großer Fan, weil die beide den gleichen Fußballverein unterstützen. Dann hören wir mit dem schönen österreichischen Akzent, kann man gut heraushören, Lorenz Hörtzing, und Ben Hitz ist auch noch dabei. Und mal hören, was die mir erzählt haben damals. Wünscht ihr euch noch mehr solcher Challenges für die Zeit nach Corona?
Ja. 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 Definitiv. Ja. Das ist einfach ein geiler Weg, so die Fans oder eben Simracer
also,
eben einzubinden.
Also was ich auf jeden Fall sagen möchte, was halt für mich, das ist mir schon fast mehr wert als das Podium, was ich halt einfach unglaublich cool finde, wo ich einfach die ganze Zeit grinsen muss, ist, wenn du auf dem Testserver bist und dann kommen auf einmal Stoffel Van Dorn auf den Server und dann irgendwann war auch mal Pascal Wehrlein da. Und ich als kleiner Wehrlein-Fanboy, ich bin hier zu Hause abgegangen vor Freude.
Ja.
Und das ist halt einfach voll cool, so, weil ich weiß, zum Beispiel DTM hat da jetzt auch irgendwie sowas vor. Aber wie gesagt, ich finde das einfach cool, dass du so nah in dem Sinne an den Fahrern dran bist. Und ich meine, manche echten Fahrer sind ja noch nicht so ganz mit diesem Simracing vertraut, was man ja auch in der Pace sieht. Und das ist halt schon lustig, wenn dir dann ein, ich möchte da jetzt eigentlich keine Namen nennen, aber ich tue es trotzdem, wenn ein D'Ambrosio vor die Karre fährt, weil sich über D'Ambrosio aufregt. Das ist halt schon echt lustig, einfach.
Oder.
Es sind so viele Sachen, oder wenn man durch jetzt in Electric Box, wenn sich da jemand zerlegt hat, dann guckst du nach hinten und ach ja, der Günther hat sich gerade zerlegt, so nach dem Motto. Es ist halt einfach schon cool, dass man sowas als Fan halt einfach mal erleben kann und sagen kann.
Noch mehr von den dreien gibt's zu lesen in unserem Artikel Simracer über Race at Home Challenge. Schon cool, so etwas zu erleben, heißt der Text vom 14.05. Lest euch da auch gerne mal rein, genauso wie in das Mahindra-Wehrlein-Interview von vorhin. Guter Content, einfach guter Content. Zwischenfazit für mich so ein bisschen ist nett gedacht und für die Simracer vor allem cool und von mir aus sehr, sehr gerne nach Corona auch mehr davon. Zum Beispiel als Ersatz für die E-Trophy, guck mal, richtig gute Idee, die ich da gehabt habe. Aber ganz ehrlich, für mich können die Simracers die echten Rennen nicht ersetzen. Also zumindest die Formel-E-Rennen nicht ersetzen. Es gibt Beispiele von anderen Serien, die das ganz toll gemacht haben. Und da kommt irgendwie die Formel E wahrscheinlich einfach wegen dem Rennformat, dem Battle Royale, wo dann immer einer rausgekickt wird am Ende von einer Runde, kommt vielleicht deswegen einfach nicht dran. Aber wenn ich mir die IndyCar iRacing Challenge anschaue oder NASCAR, die jetzt ja auch in echt wieder fährt, die hat auch iRacing-Rennen veranstaltet, das hat mir richtig gut gefallen, da kommt die Formel E noch nicht ganz dran. Nichtsdestotrotz, ich würde mich freuen, wenn es auch nach Corona mit so E-Sports weitergeht. Juti wohl. Ey, dann kommen wir langsam wohl in Richtung Ende der Sendung. Aber wenn wir Richtung Ende der Sendung kommen, dann gibt's immer noch eine Rubrik. Und ehe wir hier euch rausschmeißen, liebe Hörer und Hörerinnen, müssen wir natürlich noch die alte, bekannte Rubrik abfahren. Mit diesem Intro.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ich habe mal auf die Zeiten geguckt und auf die Uhr geguckt. Die letzte offizielle Formel E Runde in einer offiziellen Session kommt von einem Audi. Mattia Drudi nämlich. Da fragt man sich jetzt, was hat denn Mattia Drudi, den habe ich noch nie gehört, den Namen, mit der Formel E und mit Audi zu tun? Tja, der war Rookie-Fahrer in Marrakesch beim Test und eine halbe Minute vor dem Ende des Tests ist er rausgefahren und nach einer Outlap wieder zurück an die Box gekommen. Die Outlap war noch sehr langsam dazu, war dann um 17.01 und 35 Sekunden dann wieder zurück und keiner war später in der Boxengasse. Das bedeutet, Mattia Drudi ist die letzte Runde gefahren in einem offiziellen Formel E, an einem offiziellen Formel E Wochenende für Audi. Mal gucken, wann die nächste kommt.
Interessant. Ich fürchte, das wird noch ein paar Tage dauern.
Ich befürchte es auch. Ich weiß allerdings, hören sagen, dass die Teams sich schon in fortschrittlicheren Vorbereitungen befinden, für wieder loslegen und vielleicht auch in Richtung Testfahrten vorbereiten für Saison 6. Es wird ein paar Tage dauern, aber vielleicht geht's ja bald wieder los. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr?
So sieht das aus.
Nun haben wir ja seit kurzem nicht nur die eine Tobi-Rubrik, sondern auch die andere Tobi-Rubrik. Wenn du bereit bist, bin ich auch bereit. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ich bin bereit. Tobis Teleskop. Mein Lieblingsintro. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar geht's hier heute um die Bosch Design at Home Challenge. Mag einem vielleicht auf den ersten beim ersten Mal hören nicht sagen, aber At-Home-Challenge kommt einem dann doch irgendwie bekannt vor. Und zwar hat es was mit der Race-At-Home-Challenge zu tun. Und zwar dürfen Zuschauer den Siegerpokal gestalten, der dem Gesamtsieger dann überreicht wird. Und zwar dürfen oder sollen die Zuschauer oder die Fans eine Skizze einreichen, die dann von der Firma Bosch mit einem 3D-Drucker umgesetzt wird. Wer sich dazu entschließt, der sollte sich allerdings beeilen, nur bis zum 19. Mai, das wäre dann in dieser Woche Dienstag, zwar 12.59 Uhr mitteleuropäische Zeit, kann ein Entwurf auf 4formulae.com hochgeladen werden. Also, wenn ihr das am Dienstagmorgen hört, beeilt euch, malt schnell eure Skizze und ladet sie hoch. Vielleicht kann ja dann Pascal Wehrlein oder Maximilian Günther oder Stoffel van Dorn oder vielleicht noch jemand ganz anderes euren Siegerpokal in der Hand halten.
Das hast du schön gesagt, Tobi. Sowas solltest du öfter machen. Schon mal über eine Karriere in der Werbeindustrie nachgedacht? So als Werbesprecher?
Ich glaube, ich habe andere Talente.
Na gut. Ich bin ja leider nicht allzu gut im Pokale-Design. Vielleicht schicken wir da unseren Dennis vor oder so. Aber ich kann sowas, glaube ich, nicht. Ich bin nicht so gut im Pokale-Design. Liegen deine Talente vielleicht im Design?
Nein. Nein. Möglicherweise im Software-Design, aber ich glaube, das hilft an der Stelle wenig.
Vielleicht kriegen die einfach nur einen Haufen Nullen und Einsen. So Nudel, hier Buchstabensuppe mäßig. Das wird doch mal ein schöner Preis. Buchstabensuppe, aber aus Nullen und Einsen. Guck mal, ich habe dir eine Software designt.
Schön. Auch nicht schlecht, ja.
Schön, gefällt mir gut. Ich glaube, wir gehen Richtung Ausklang. Bevor wir euch aber entlassen und ich dich entlasse, will Pascal Wehrlein noch mal was sagen. Der hat nämlich während seines Interviews mit Timo noch einen kleinen Gruß eingesprochen und den will ich euch nicht vorenthalten.
Ja, ich hoffe, dass es allen gut geht, dass alle gesund sind. Und in der Zeit ein bisschen die privatere Zeit auch genießen können, vor allem mit der Familie und mit den engen Verwandten und Freunden. Und einfach ja das Beste auch draus machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist eine Situation, die hat man vielleicht nur einmal im Leben. Und ich glaube, dass man sie auch nutzen kann und auch was Positives daraus ziehen kann. Und ansonsten freue ich mich dann hoffentlich, viele Leute wieder an der Strecke zu sehen. Bleibt alle gesund.
Das wünsche ich uns auch. Bleiben wir alle gesund. Bereiten uns alle drauf vor, dass Autorennen bald wieder stattfinden. Machen uns am besten einen schönen Feierabend, ne? In der Sonne. Leg dich nochmal raus. Bisschen Sonnenschein ist ja noch. Und dann nächste Woche beim nächsten E-Pod mit guter, Bräune. Einfach gut gebräunt in den E-Pod. Sieht ja keiner.
Ich glaube, so viel Sonne ist heute nicht mehr, aber ich versuch's.
Mach halt morgen weiter, meine Güte. Sieht ja keiner, aber einfach auch fürs Selbstwertgefühl, einfach fürs Selbstbewusstsein. Einfach gut gebräunt mal auch in Podcast gehen. Kann ja nicht schaden. So, Tobi, es war schön heute mit dir. Schönen Feierabend Ebenso. Und so. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne?
Machen wir.
Oh, jetzt, wo ich sag, beim nächsten Mal. Vielleicht gibt's da auch wieder eine Überraschung. Wir haben jetzt so viele O-Töne gehört und geholt und all sowas. Vielleicht gibt's beim nächsten Mal auch eine kleine Überraschung. Wir warten mal ab.
Echt?
Ja, bis dahin. Bleiben wir gespannt, was da passiert. Macht's gut. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.